Moin und herzlich willkommen zur Episode 72 mit Marit und dem Thema Aufklärung und Prävention von Suchterkrankungen.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich spreche heute mit Sonja zu einem ganz besonderen und wichtigen Thema auch. Und was das ist, das wird uns Sonja gleich selber verraten. Sonja, sei doch bitte so lieb und stell dich einmal kurz unseren Hörer und Hörerinnen vor. Und sag doch auch gleich ganz kurz, warum du dich literarisch dem Thema Sucht verschrieben hast.
Die Brücke war. Ja, also ich bin Sonja Schäffer. Nein, ich soll mich jetzt wahrscheinlich als Sonja Bukovic aber ja als Buchautorin vorstellen, ne?
Genau.
Also, ich bin Sonja Bukovic, ich bin 32 Jahre alt und habe ein Kind. Und eigentlich bin ich Journalistin und bin vor 5 Jahren inzwischen zum Buchschreiben gekommen. Damals habe ich Christiane F. kennengelernt und wir haben gemeinsam mein zweites Leben geschrieben. Und das Interessante dabei war, dass ich mich ja mit dem Thema Drogensucht auseinandergesetzt habe, weil Christiane F., das einzige Kind vom Bahnhof Zoo, ja mal heroinabhängig war, beziehungsweise auch immer noch ist. Und habe dabei mich selbst entdeckt, denn ich hatte 13 Jahre lang eine Essstörung und habe gemerkt, also wenn man sich mal aus philosophischer oder anthroposophischer oder politischer Perspektive mit dem Thema Sucht beschäftigt, dann gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Und das Buch und der Erfolg und das Feedback der Menschen und auch die vielen Gespräche mit den Lesern und Leserinnen haben dann irgendwann dazu geführt, dass ich 2016 meine eigene Biografie Gegessen veröffentlicht habe. Da habe ich eben meine Kranken- und Heilungsgeschichte erzählt. Und jetzt das letzte Buch, das erschienen ist, heißt Außer Kontrolle und beschäftigt sich damit, oder es sind 7 Porträts von Eltern, deren Kinder süchtig waren oder sind. Zu dem Buch bin ich gekommen, weil ich dann selbst Mutter wurde und mich immer alle gefragt haben, was ich denn tue, um mein eigenes Kind von der Sucht zu schützen. Und die Frage fand ich gar nicht einfach zu beantworten. Und deswegen habe ich meine Eltern zu Wort kommen lassen, denen sowas Schlimmes passiert ist.
Genau. Auf die Bücher gehen wir ja gleich noch näher ein. Und vielleicht auch tatsächlich auf die Frage, wie kann man Kinder vor Sucht schützen? Weil jetzt hast du es selber angesprochen. Jetzt dann musst du mir auch Rede und Antwort dazu stehen. Genau. Ich würde das Ganze aber noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen wollen und dich fragen wollen, Sonja, wie definierst du denn für dich persönlich Sucht? Vielleicht auch aus deiner eigenen Krankheitsgeschichte, die du gerade schon erwähnt hast, heraus.
Ja, also ich brauche ja, wie gesagt, immer Bücher, um das Thema zu behandeln. Deswegen fällt es mir immer schwer, das runterzubrechen. Aber wenn man so will, glaube ich, jetzt nach allem, nach den ganz vielen Jahren und ganz vielen Ansprechpartnern, auch mit Computerspielsüchtigen, mit Drogensüchtigen, mit Alkoholikern, mit Eltern, mit Suchthelfern, mit Therapeuten etc. pp., glaube ich, dass für mich das ganz, ganz entscheidende Kriterium die gedankliche Vereinnahmung ist. Mhm. Also weil ich jetzt auch einfach gemerkt habe, es gibt tatsächlich auch Menschen, die können mal Drogen nehmen, wie andere ein Glas Wein trinken. Also ohne direkt abhängig zu werden. Es gibt Menschen, die können mal eine Diät machen, ohne gleich magersüchtig zu werden. Mhm. Ja, es gibt auch Menschen, die können sogar auf ihre Figur achten, ohne magersüchtig zu werden oder bulimisch. Mhm. Oder Computerspielen. Es gibt auch Kinder, die spielen ganz viele Stunden am Tag Computerspiele oder hängen in sozialen Medien, haben aber auch noch echte Freunde und haben ein echtes Leben und gehen dann auch mal in den Wald oder so. Das heißt, das für mich ganz entscheidende Kriterium ist die Vereinnahmung. Das heißt, wie exzessiv mache ich das und was nehme ich alles in Kauf, dass es darunter leidet. Ne? Im Fall von Essstörungen, aber auch und sogar bei Computerspielsucht, wenn es in Extremform leidet irgendwann, leiden die zwischenmenschlichen Beziehungen, leidet Schule oder Ausbildung oder Job, leidet auch der Körper. Also klar, bei einer Magersucht und Bulimie ist es irgendwann lebensgefährlich. Bei einer Computerspielsucht, so habe ich erfahren, kann es aber sogar auch lebensgefährlich werden. Ja. Wenn Menschen nicht mal mehr aufstehen vom Stuhl, weil sie so sehr in der Welt gefangen sind und nicht mehr aufs Klo gehen, kein Tageslicht mehr sehen, nichts mehr essen, manche sterben an Thrombosen. Und das ist für mich so, es gibt noch ganz andere Kriterien für Sucht, aber das ist für mich wahrscheinlich so das Entscheidendste.
Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, du hast eine eigene Geschichte mit Sucht. Und was ich so schön fand, dass du selber nicht nur von deiner Krankheitsgeschichte gesprochen hast, sondern auch von deiner Heilungsgeschichte. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass für dich, ich sag mal, diese Suchtgeschichte in der Vergangenheit liegt, wobei du doch wahrscheinlich auch sagen würdest, dass Sucht etwas ist, was einen ein Leben lang begleitet. Ja oder nein?
Ja, naja, auf jeden Fall.
Ja.
Gar keine Frage. Ja, ja. Also es gibt auch bis heute, obwohl ich jetzt also wirklich, ja, also wenn ich zurückblicke auf meine Krankheit, ist es für mich ein komplett anderes Leben und ein komplett anderer Mensch, ne, der da betroffen war. Und dennoch gibt es auch für mich heute noch Momente, wo ich merke, ups, also wenn ich jetzt nicht irgendwie auch 13 Jahre Therapie gemacht hätte und mich inzwischen nicht so gut kennen würde, wäre das jetzt vielleicht eine Situation, in der ich rückfällig werden würde. Mhm, also klar, ja. Es begleitet einen immer. Und es ist ja auch okay so. Also es ist ja auch gut, wenn man auch gewahr bleibt.
Ja, absolut. Absolut. Jetzt ist es ja so, du hast dieses Buch Gegessen geschrieben und das ist sozusagen dein autobiografisches Buch. Und so ein Buch zu schreiben erfordert ja ziemlich viel Mut, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du dich jetzt so erinnerst, auch an den Entstehungsprozess, was würdest du sagen, was hast du aus dem Schreiben dieses Buches für dich mitgenommen? Und vielleicht auch in dem Moment, wo das Buch in den Läden stand, veröffentlicht wurde, wie hat diese Veröffentlichung dein Leben verändert?
Ja, also vielleicht Punkt 1, das mit dem Mut, das finde ich ganz interessant, ne? Also ich habe ja auch eine Stiftung gegründet und da sind wir inzwischen ganz viele Leute, die zusammen für die Enttabuisierung von Sucht einstehen und auch Präventions- und Aufklärungsarbeit leisten. Und einige unserer Mitstreiter sagen immer, warum soll das eigentlich Mut kosten, darüber zu reden? Es ist halt eine Krankheit. Man hat ja, braucht ja auch keinen Mut, um über eine Lungenentzündung zu sprechen.
Da hast du recht.
Oder sowas, ne? Warum soll das eigentlich Mut kosten, wenn auch wirklich Experten zufolge 9 von 10 Menschen von irgendetwas oder irgendjemanden süchtig sind? Ja, das ist eine interessante Frage und soll natürlich auch perspektivisch nicht mehr so sein, weil das immer auch zum Menschen dazugehört, so all sowas. Und das andere ist, ich habe auf jeden Fall, was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, ist, ich habe das Buch geschrieben, als ich schon ziemlich stabil war. Also es sind ganz viele Leute zu mir gekommen, haben gesagt, ich habe da auch eine Geschichte und ich hoffe, wenn ich es aufschreibe, dass es mir dann besser geht und so. Aber so ein Buch kann und darf auf keinen Fall irgendwie eine therapeutische Arbeit leisten.
Ja.
Weil das ist viel zu viel Druck. Also in der Öffentlichkeit zu stehen damit, kann so viel mit einem machen. Ja, da muss man schon, also außerhalb der Gefahrenzone sein, rückfällig zu werden oder sowas. Und für mich war tatsächlich, ehrlich gesagt, also die Essstörung, wie gesagt, war überwunden. Ich war zu dem Zeitpunkt schwanger, als ich das Buch geschrieben habe. In der Schwangerschaft kam das Thema Essstörung tatsächlich nochmal hoch, weil das Thema Schwangerschaft an sich ja plötzlich eine Gewichtszunahme mit sich bringt. Dann kriegt man vom Arzt so eine Tabelle, wie viel Gewicht man in welcher Zeit zunehmen darf. Und wehe, man hat zu wenig oder man hat zu viel zugenommen.
Ja.
Man kriegt eine Liste mit Sachen, die man nicht essen darf, mit Sport, den man nicht machen darf. Und genau diese gedankliche Vereinnahmung, die ich eben beschrieben habe, kam plötzlich wieder. Und das habe ich dann auch in dem Buch nochmal verarbeitet. Diesen Heilungsprozess, dieses Wiederkommen und diesen Heilungsprozess und wie ich da auch durchgefunden habe und wie auch mein Partner mich dabei unterstützt hat. Und dann, als das Buch dann einmal fertig war und alles durchgestanden war und in der Öffentlichkeit, da muss ich sagen, hatte ich einfach das Gefühl, es ist gut so, jetzt habe ich alles ans Licht geholt, jetzt kann keiner mehr in meinen dunklen Schatten rumwühlen. Ja? Weil ich hatte immer das Gefühl, so meine Vergangenheit, das ist wie so ein dunkler Schatten, den ich mit mir rumschleppe. Und ich war damals eben schon Journalistin und stand schon ein bisschen in der Öffentlichkeit. Und ich dachte immer, wenn die Leute alle wüssten, wie ich wirklich bin und was ich alles erlebt habe und was ich gemacht habe. Und oh, ich habe Drogen genommen und ich habe auch eine Missbrauchsvergangenheit. Und wow, und das war alles so ein Teil von mir, den ich geheim gehalten habe, nämlich das verlassen habe. Und das an der Öffentlichkeit zu wissen, war für mich eine pure Erleichterung.
Ja, das glaube ich. Kriegst du heute viele Rückmeldungen von Betroffenen, die dein Buch gelesen haben?
Ja, schon, immer noch, genau. Und also von allen möglichen, da ich halt eben mich mit dem Thema Sucht ganzheitlich beschäftige, sind es eben Essgestörte, ganz viele auch, akut Essgestörte, aber auch Eltern, Drogensüchtige, ganz viele Eltern auch tatsächlich, die sich melden.
Und du sagst ja, oder korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber ich fand das so, so einen wichtigen Schlüsselsatz für mich. Unsere Gesellschaft fördert Sucht und verachtet aber die Süchtigen.
Huldigt dem Rausch und verachtet die Süchtigen,
genau. Ja, finde ich einfach, für mich war das so ein Schlüsselsatz. Ich habe ja dein aktuelles Buch Außer Kontrolle auch gelesen. Und mich würde halt mal interessieren, weil du da ja so aktiv bist in der Arbeit, was glaubst du denn, was muss sich gesamtgesellschaftlich, politisch noch alles ändern, damit die Entstigmatisierung von Sucht wirklich, so wie du es dir wünschst, geschehen kann?
Oh, ganz, 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 ganz viel.
Okay, dann vielleicht einen kleinen Auszug.
Vielleicht der wichtigste Punkt ist, dass wir endlich mal in Deutschland ein Präventionsnetz, ein offizielles einführen. Also ich habe für beide Bücher, sowohl für meine Biografie als auch für alle drei Bücher eigentlich, habe ich immer wieder dann bei der BZGA und beim Gesundheitsministerium und so angefragt, wie viel Gelder eigentlich investiert werden, um Prävention zu leisten und wie viele Menschen eigentlich krank sind. Da fängt es schon an. Die Leute wissen gar nicht, also die Bundesregierung kann gar nicht sagen, valide Zahlen vorlegen, wie viele Menschen leiden denn eigentlich an Essstörungen. Diese Zahlen gibt es einfach nicht. Es gibt immer mal wieder eine Krankenkasse, die das für sich erhebt aufgrund der Zahlen, die sie hat. Aber das sind ja auch nur die Fälle, die bekannt sind.
Ja, genau.
Das sind ja auch nur die, die dann irgendwie schon in Therapie sind oder so. Ja? Das heißt, es gibt schon mal gar keine Erkenntnis darüber, wer ist eigentlich alles krank und warum. Dann gibt es auch kein Geld, um Präventionsarbeit zu leisten. Also ich kenne auch da nicht, also man weiß auch nicht, wie viel kostet uns eigentlich Essstörung. Ja? Die Behandlung von Essstörungen in Deutschland. Man weiß das aber von der Drogen, vom Bereich Drogen. Und da sind es zum Beispiel 6 Milliarden im Jahr.
Wow, okay, ja.
Also diese Repression, Verfolgung etc., Therapiebehandlung von Drogen sind 6 Milliarden im Jahr. Beim Bereich Prävention redet man von 30 Millionen. Ja? Ist natürlich totaler Unsinn. Ja,
ja, also, total, ja.
Auch einer in unserer Foundation sagt immer, Prävention ist teurer, keine Prävention ist, Prävention ist teuer, keine Prävention ist noch teurer. Ja?
Ja.
Und das ist natürlich so. Warum muss man denn so spät anfangen, ne? Das heißt, wir müssen erstmal ein offizielles Präventionsnetz aufbauen, auch Gelder dafür bereitstellen. Und das fängt halt tatsächlich schon allerspätestens in der Grundschule an.
Ja, ja.
Also wenn man sich ein bisschen mal mit Psychologie auseinandersetzt, dann spielen die ersten 3 Lebensjahre eine riesige Rolle für einen Menschen, weil sich da Urvertrauen bildet. Wann immer ich mit Menschen gesprochen habe, die süchtig waren, war ganz oft das Urvertrauen gestört. Das hat ganz, ganz, ganz verschiedene Gründe. Die Eltern können mit eine Rolle spielen oder spielen oft eine Rolle mit, sind aber oft auch nicht die Alleinschuldigen an bestimmten Dingen, haben eine Möglichkeit, präventiv zu wirken, wenn sie dann aufgeklärt werden und auch mal Anlaufstellen haben. Mhm. Ja, die gibt es nämlich auch nicht für Eltern. Selbst das Jugendamt, habe ich auch viele Beispiele für, lässt Eltern oft hängen. Dann aber spätestens eben in der Grundschule, also wo man irgendwann mal so in die Vorpubertät kommt und in Berlin auch in die Pubertät, also in Berlin geht ja die Grundschule bis zur 6. Klasse, wo Identitätsbildung eine Rolle spielt, wo Motivation eine Rolle spielt. Also da geht's bei Sucht allgemein geht's eigentlich immer um Selbstwertgefühl. Um Selbstwertgefühl und Identifikation und Urvertrauen. Und da muss ganz viel geschaffen werden, dass das sich ändert, dass mehr Menschen schon ganz frühzeitig sich nicht verlieren und nicht in falsche Lösungen suchen für ihre Probleme.
Und vielleicht ist es ja einfacher zu sagen, was tut Deutschland denn bislang überhaupt für Prävention in dem Bereich?
Ja, wie gesagt, also mir fällt jetzt nicht dafür viel ein. Also,
nee, genau,
Also ich, wie gesagt, die BZGA, ich glaube, die hat mir irgendwann mal 2017 geschrieben, sie hätte 1 Million in den letzten Jahren ausgegeben für Prävention von Essstörungen.
Okay. Ja, ist lächerlich. Genau.
Ne?
Genau.
So, und selbst wenn ich mir ja auch dann die Kampagne mal angucke, wie die alle, Leben hat Gewicht, kenn dein Limit, be smart, don't start, das ist alles Moral, erhobener Zeigefinger, tut man nicht, gehört sich nicht. Ist völlig aber an der Zielgruppe vorbei, weil natürlich probieren die Drogen aus.
Ja,
natürlich trinken die und natürlich wollen die hübsch sein. Ja? Also man erreicht die Leute ja auch mit so einer Moralkampagne auch gar nicht. Ja, ach, da könnte ich ewig drüber philosophieren, ja. Das auch so eine Drogenbeauftragte, Mordler. Erstens mal, warum gibt es eigentlich nur Drogenbeauftragte? Warum gibt es keine Suchtbeauftragten? Ja, ich meine, es gibt ja nur, die DRK hat gestern veröffentlicht, dass irgendwie hunderte, tausende junge Menschen süchtig nach sozialen Medien sind. Es gibt Zahlen, die sagen, dass jeder dritte junge Mensch heutzutage eine Form der Essstörung hat. Mhm. Warum haben die keine Beauftragten? Ja. Und dann geht es schon weiter mit der Kompetenz der Person. Wenn so eine Frau sagt, sie möchte Cannabis nicht legalisieren, weil sie nicht zugucken möchte, wie die jungen Menschen ihre Jugend verkiffen, ja, fragt man sich so, was weiß sie eigentlich über Rausch?
Ja, genau. Ja.
Ich meine, nur weil Alkohol legal ist, versaufen ja auch nicht alle ihr Leben. Ja,
ja genau.
Also ich könnte endlos drüber reden, was alles nicht gemacht wird und was alles geändert werden muss, bis hin eben auch zum Schulsystem und zum Familiensystem und zu gesellschaftlichen Werten. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der, ja, also wenn ich jetzt irgendwie Aufputschmittel nehme oder bestimmte Medikamente, um meinen Körper zu optimieren oder um besser leistungs- und länger leistungsfähig zu sein, dann ist das okay.
Mhm, genau, ja.
Ja. Wenn ich aber mal irgendwie, ja, wie gesagt, einen Joint rauche, um mal zu lachen, ist es halt eben verpönt, ja. Und erst recht, wenn ich halt irgendwie, ja, mich halt in diesen Dingen verliere, ja. Es gibt aber Slogans, die heißen, kauf dich glücklich.
Ja.
Ja, die sprechen, dass wenn ich mir irgendwie was Tolles kaufe, dass es mir da automatisch besser geht. Also das passt ja alles
nicht zusammen. Nee, das passt ja nicht zusammen, genau, ja. Was du ja gerade so nicht angedeutet, sondern sehr deutlich gesagt hast, da gibt es dann sozusagen in dem Sinne sowohl gesellschaftlich als auch politisch ja selbst für die Betroffenen schon nicht so eine richtige Lobby. Jetzt schreibst du ja in deinem aktuellen Buch Außer Kontrolle, geht es ja um die Eltern von Süchtigen. Und da können wir dann ja davon ausgehen, wenn selbst die Betroffenen schon keine richtige Lobby haben, dann haben es die Angehörigen, die Eltern in diesem Fall ja erst recht nicht.
Und weißt du, wer noch weniger Stimme hat? Geschwister.
Ja.
Das finde ich immer wieder krass. Da interessiert sich kein Arsch für, ich sag's mal genauso.
Ja.
Also, alle Experten sagen immer, Sucht ist eine Krankheit, die eine ganze Familie befällt. Und das ist so.
Mhm, ja.
Also, weil natürlich die Eltern immens leiden unter der Krankheit des Kindes, sich Vorwürfe machen, versuchen zu intervenieren, Lösungen suchen, sich verrückt machen, schlaflose Nächte, Burnout, Beziehungsprobleme, Probleme mit der Arbeit, schlaflose Nächte, alles Mögliche, ne? Und wer leidet dann? Die Geschwisterkinder.
Ja,
weil die haben nicht nur einen kranken Bruder oder eine kranke Schwester, sondern die haben auch noch kranke Eltern. So. Und all diesen Menschen wird nirgendwo zugehört.
Ja.
Nirgendwo. Ja, also in dem Buch habe ich auch beschrieben, dass ein paar Familien sich ans Jugendamt zum Beispiel gewandt haben oder an die Schule. Also selbst beim Jugendamt, dann wurden da mal ein, zweimal Familienhelfer hingeschickt und dann hieß es dann so, ist normal für das Alter.
Ja.
In einem Fall ist das Kind am Ende gestorben. So.
Ja, also ja. Macht fassungslos. Du merkst es schon daran, dass ich jetzt auch gerade nichts sagen kann. Genau. Aber das ist ja, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, aber das ist ja auch der Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast. Sozusagen den Eltern von Süchtigen mal eine Lobby zu geben und sie zu Wort kommen zu lassen. Und man muss es ja auch sagen, wenn man das Buch gelesen hat, und ich hoffe, dass es schon ganz viele getan haben und alle anderen zukünftig noch tun werden, da muss man ja auch sagen, das sind ja Geschichten, ja, die rühren ja einerseits irgendwie zu Tränen, so ging es mir, die machen aber auch ganz viel Mut, weil es geht ja auch in diesen Geschichten, wie du das vorhin bei dir selber auch beschrieben hast, auch nicht nur um Krankheit, sondern auch um Heilung.
Ja.
Und ja, mich würde mal interessieren, gerade wenn man so aus eigener Betroffenheit heraus auch so nah dran ist am Thema, was war denn für dich so die, weiß ich nicht, zusammenfassend vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die du gewonnen hast, als du dieses Buch geschrieben und dafür recherchiert hast?
Oh, auch so schwierig. Also schwierig, so ein Buch auf einen Satz runterzubringen.
Dürfen auch zwei oder drei sein.
Was sagst du nochmal?
Dürfen auch zwei oder drei Sätze sein.
Ja, also wenn man will, zwei Dinge, die sich widersprechen.
Okay.
Das erste ist, für Eltern ist das Ganze ein unlösbarer Konflikt.
Mhm.
Ja, Eltern wird immer geraten, man muss das Kind in die Eigenverantwortung bringen. Und es stimmt tatsächlich. Es gibt Eltern, die kaufen zum Beispiel ihren bulimischen Kindern dann die Lebensmittel, damit die nicht klauen. Mhm. So eine Bulimie ist ja teuer.
Ja,
ne? Dann isst man ganz viel und dann übergibt man sich. Und dann gibt es halt Kinder, die klauen. Und dann gibt es Eltern, die kaufen das, damit die sich nicht kriminalisieren. Und es gibt Eltern, die bezahlen den Dealer ihre Kinder, weil sie Angst haben, dass der Dealer sie sonst abmurkst.
Ja,
ja. Es gibt Eltern, die kaufen sogar Drogen, weil sie vor diesem, vor dieser Kriminalisierung sich Sorgen machen. Die meisten Eltern überwachen ihre Kinder, natürlich. Ja. Das Problem ist all das, oder verbieten, schreien, so. Und das Problem ist, dass all das überhaupt nichts bringt. Mhm. Ja. Also es bringt im Zweifel nur, dass die Eltern sich halt verrückt machen und dass die Kinder die Eltern ablehnen, weil sich die Eltern zwischen das Rauschmittel und sie stellt, sozusagen. Mhm. Ja, genau. Und sie brauchen ja das Rauschmittel aus irgendeinem Grund. Ja, sie sind ja süchtig. Und eigentlich, meistens ist es so, dass die Kinder dann wütend auf die Eltern werden und sich noch mehr verschließen. Und jemand, der nicht von alleine gesund werden möchte, den kann man leider wirklich nicht retten.
Ja.
Deswegen stimmt das im Prinzip, das, was die Profis immer sagen, man muss das Kind nicht in der Verantwortung lassen, stimmt. Und zugleich bin ich selber Mutter und glaube, das kann man überhaupt nicht. Mhm. Also man kann die Gedanken daran, ob das Kind sich jetzt gerade noch ein Stückchen weiter umbringt oder nicht, kann man überhaupt nicht abschalten.
Mhm. Ja.
Ja, ich meine, das ist ja also meiner Meinung nach das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass das Kind sich schnell oder auf Raten umbringt. Und das Herz blutet und du bist halt verzweifelt und es nimmt dich total mit und physisch und psychisch und deine Beziehung und du suchst nach Schuld und du hast diese Scham und du machst dich verantwortlich und ich glaube, ich würde auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen, ja, um mein Kind zu retten. Ja? Also von daher, das, was eigentlich theoretisch richtig ist, ist praktisch gar nicht möglich.
Möglich, ja, okay.
Und die zweite Sache, sie spielt da irgendwo mit rein, ist, dass doch dieses sich um sich selbst kümmern, glaube ich, der allerwichtigste Aspekt ist. Und das habe ich dann doch bei allen Geschichten gemerkt, dass in dem Moment, wo zum Beispiel eine Krankheit leider schon irgendwie 10, 12 Jahre da war und auch schon alles versucht worden ist und mehrere Klinikaufenthalte und Gespräche und alles, und dann die Eltern irgendwann auch nicht mehr konnten und dann auch irgendwann sich Selbsthilfe gesucht haben in Elterngruppen, bei Therapeuten, manchmal auch Urlaube gemacht haben oder Ausflüge oder so, irgendwas mal wieder nur für sich. In dem Moment ist irgendwie Heilung passiert. Da ist irgendwo nicht mehr so gezerrt worden an allen Ecken und Enden. Also jetzt, es war dann trotzdem ein langer Prozess und so, aber nur Eltern, die selber einigermaßen stabil sind, können ihrem Kind helfen.
Mhm.
Das ist das Ding. Ja? Nur wenn ich einigermaßen nüchtern bin und stabil und klar und konsequent, nur dann kann ich meinem Kind helfen. Ja. Wenn ich selber am Ende bin und meine Emotionen mit mir durchdrehen und ich nicht mehr weiß, was ich mache, dann macht es im Zweifel halt das nur schlimmer. Deswegen ist es tatsächlich, also ich glaube, sein Kind aufgeben kann man nicht, aber dass sich jeder auch um sich selbst kümmert,
ja,
das ist auf jeden Fall wichtig.
Und das gilt dann wahrscheinlich genauso wie für die Eltern, für die Geschwister auch, ne?
Wie du schon. Ja, ich meine, das spielt halt für mich, ich meine, die Geschwister sind im Zweifel ja noch sehr klein, die können, oder klein, und können nicht sagen, ach ja, ich mache jetzt mal eine Kur. Aber die Eltern natürlich sind dann in der Verantwortung eben auch, ja, also eine Mutter sagt auch ganz konkret, sie würde heute wahrscheinlich proaktiver auf das Geschwisterkind zugehen und dem mehr Raum geben, über das zu reden, was zu Hause passiert. Aber sie sagte auch, damals, sie war halt eben dann auch irgendwann im Burnout, damals war sie froh, wenn sie irgendwie durch den Tag kam.
Ja, ja.
Und war froh, die Geschwisterkinder sind ganz oft ganz angepasst,
ja,
weil sie eben merken, Mama und Papa leiden schon sehr unter dem anderen Kind, deswegen will ich dann umso lieber sein und umso toller, tragen dann aber andere Langzeitfolgen mit sich, ja, also oft, dass sie zum Beispiel eben sich immer zurückstellen im Leben, oder dass sie nie offen sagen, was sie fühlen und denken, oder dass sie oft an sich zweifeln und auch dann Ängste entwickeln und sowas. Das ist, ja, genau, deswegen brauchen die auch auf jeden Fall Raum.
Genau, das ist ja wahrscheinlich dann dein nächstes Projekt.
Ja, ich arbeite tatsächlich jetzt gerade an nächsten Büchern schon. Das heißt, als nächstes soll es tatsächlich um Computerspiel und Internetsucht gehen.
Ja, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, genau. Was ja zum Teil in außer Kontrolle in einer betroffenen Geschichte auch eine Rolle spielt, ne?
Genau.
Genau. Sag mal, Sonja, bei dem Recherchieren und bei den Interviews mit den Betroffenen und ihren Eltern, kannst du sagen, wo du dich mit deiner eigenen Geschichte besonders auch selbst erkannt hast oder wo du vielleicht ganz andersherum auch ganz doll gemerkt hast, nee, da gab es bei mir ganz große Unterschiede?
Ich habe mich in allen Geschichten ein bisschen wiedererkannt. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja Tochter von einem Alkoholiker. Ich war selber essgestört und habe mit Christiane gearbeitet und bin Mutter und habe irgendwo immer eine Stelle gefunden, die ich gut nachvollziehen konnte und wo ich mich mit identifizieren konnte. Interessant fand ich aber tatsächlich die Geschichte der Magersüchtigen. Die ist ja so ganz anders als meine. Also wie viele Ursachen Magersucht und Bulimie auch haben können und wie unterschiedlich die Krankheit auch sein kann. Das, zum Beispiel dieses Mädchen hatte halt zunächst einmal ganz wenig Ambition. Und am Ende des Tages war es so, dass sie einen Job gefunden hatte, der ihr gefiel, ihr sehr dabei geholfen hat, gesund zu werden. Bei mir war das immer umgekehrt. Ich war immer sehr darauf erpicht, auch in der Schule und so immer überall super gute Noten zu haben. Mhm. Und auf der anderen Seite diese Kochorgien, die dieses Mädchen hatte, die kannte ich zum Beispiel nicht. Also ich habe nicht 6 Stunden lang Kuchen gebacken oder sowas. Und das hat sie aber gemacht. Und das fand ich interessant. Also da nochmal zu merken, wow, es ist die gleiche Krankheit, aber ganz anders.
Ganz anders, genau. Ja, unabhängig von dir ist es ja wahrscheinlich für die Menschen, die dir Rede und Antwort gestanden haben für das Buch Außer Kontrolle, auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Einerseits mit dem Buch, aber dann ja auch im Fernsehen, glaube ich, wart ihr schon. Auf Facebook hast du das ordentlich beworben, sag ich jetzt mal. Und mich würde interessieren, einerseits... wie ging es den Protagonisten deines Buches damit? Und zum anderen, was sind so die Reaktionen, die ihr von außen bekommen habt auf das, was ihr da macht?
Ich habe vor den Eltern echt ganz großen Respekt, muss ich sagen. Weil das sind alles Geschichten, bis auf die von dem Computerspiel abhängigen, alles Geschichten, die schon ziemlich weit zurückliegen. Also zum Teil ein Jahrzehnt oder so. Mhm. Weil einfach... das so viel Kraft kostet, so ein Gespräch zu führen, ja, das kann man irgendwie gar nicht durchhalten, wenn das erst so frisch ist, ja. Mhm. Und dennoch, obwohl das schon und die Kinder ja in den überwiegenden Fällen schon gesund sind und selber zum Teil schon Kinder haben, trotzdem ist nochmal ganz viel aufgebrochen in den Gesprächen und das hat mich auch überrascht oder das hat mich auch so in diese Verantwortung dann geholt, weil ich mich natürlich, ich habe dann halt gesehen, wie viel da nochmal hochkommt und wollte die Leute natürlich auch abholen und auffangen zu einem gewissen Grad. Und denn ich war es ja auch schuld.
Ja.
Und da ist viel passiert. Also zwischen den Familienangehörigen, aber auch bei den Eltern nochmal. Also alle haben gesagt, dass es nochmal so ein Heilungsprozess war, obwohl die schon geglaubt hatten, es war quasi vorbei.
Ja, ja.
Und mit der Öffentlichkeit, das lief eigentlich alles ganz gut. Ich arbeite da auch, also ich bin da immer ganz eng mit denen und stelle denen auch immer das Medium oder den Redakteur vor und alle können, keiner muss und so.
Ja.
Und das machen die aber ganz toll und die haben da auch teilweise auch selber ein Interesse dran, weil die zum Teil selber auch irgendwelche Programme entwickelt haben für Betroffene und Angehörigen oder weil sie einfach auch an das Thema glauben. Die Feedbacks waren überwiegend toll. An einer Stelle, das fand ich jetzt ganz interessant, plötzlich kriegte ich irgendwie auf Facebook ganz viele Nachrichten von Menschen, die ich gar nicht kannte, weil irgendeine C-Prominente, irgendeine Ex-Tennisfrau, die jetzt irgendeine RTL-Show hat, in mehreren Gruppen gleich einen Artikel verbreitete von einer der Mütter, die da vorkommen und mit der Behauptung, dass ihr Kind nur deswegen drogensüchtig geworden wäre, weil die Mutter wahrscheinlich den Kontakt zum Vater unterbunden hätte.
Mhm.
Und diese Frau nämlich selber, die macht so Kampagne für entsorgte Väter, nennt sie das. Was aber gar nicht stimmte. Also es steht auch im Buch so drin, dass das Kind immer Kontakt zum Vater hatte und so. Also das fand ich dann ganz schön scheiße. Das ist nämlich auch die Geschichte des Kindes, das dann am Ende gestorben ist. Also dass man halt so einen Mut, so eine mutige Frau und so eine auch so sensible Geschichte missbraucht, ja, für eigene Kampagne, das fand ich dann ganz schön blöd. Und da habe ich aber auch der Frau dann entsprechende Nachrichten geschickt und mich auch in die Diskussionen eingeklinkt bei Facebook. Und leider hat sie es nicht gelöscht. Ich habe mit der Mutter gesprochen, die konnte Gott sei Dank einigermaßen darüber stehen. Ja, sowas passiert halt eben leider auch.
Ja, ne? Ja. Ich finde, deshalb wollte ich das Interview auch unbedingt machen, es ist ja sehr ehrenwert und wirklich super toll, dass dir erstens Aufklärung und Prävention so wichtig ist und vor allen Dingen, dass du eben, ja, dass du dich eben hinstellst und in die Öffentlichkeit gehst und versuchst, für diese Menschen, die so wenig eine Lobby haben, eben eine Lobby zu schaffen. Und du hast ja auch eine Foundation gegründet. Magst du kurz was darüber sagen, mit wem du das machst, was ihr macht, was euer Ziel ist?
Ja, also die F Foundation habe ich gegründet, nachdem ich das Buch Christiane F., mein zweites Leben, veröffentlicht hatte, weil so viele Menschen aus der ganzen Welt sich an uns gewandt hatten mit ähnlichen Themen. Die heißt aber nicht auf F Foundation wegen Christiane, sondern wegen der, also es gibt ja so einen Verschlüsselungskatalog für Krankheiten, der heißt ICD-10. Und in diesem Katalog sind die ganzen F-Störungen.
Daher kommt es. Okay, ja.
Genau. Und ja, das versuche ich jetzt eben seit 4 Jahren aufzubauen. Und das war ziemlich mühselig und schwierig. Gott sei Dank habe ich aber immer mehr Gleichgesinnte gefunden. Und wir haben uns dann halt eben zusammengeschlossen zu einem Netzwerk von ehemals Süchtigen, die jetzt gesund sind und die ihre Erfahrungen mit der Gesellschaft teilen, indem sie Aufklärungs- und Präventionsarbeit leisten. Sehr, sehr, sehr unterschiedliche Typen. Es gibt Ex-Drogenabhängige, Ex-Alkoholiker, Ex-Computerspielsüchtige, Ex-Borderliner. Inzwischen haben wir jetzt auch Resilienztrainer und Kindertrainer und sowas mit im Netzwerk. Wissenschaftler im Beirat ist und unter anderem André Schulz, der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Da sind auch ein Crystal-Meth-Forscher auch mit drin und so. Und wir machen auch ganz unterschiedliches Programm. Also einer von uns bietet auch ein Theaterstück an. Andere machen eher Vorträge oder Workshops. Es gibt Leute, die machen sogenannte Lotsenprojekte. Das heißt, die bringen Süchtige aus Justizvollzugsanstalten zu Selbsthilfegruppen. Mhm. Essgestörten Selbsthilfegruppen. Ja, Leute, die in den Medien viel unterwegs sind, so wie ich. ja, also so ein Netzwerk sozusagen. Und wir bieten im Prinzip Schulen, Organisationen, JVAs, aber auch Betrieben Aufklärungsarbeit an, Schulungen, Lesungen, genau. So, alles mit dem Zweck sozusagen, die Krankheit zu enttabuisieren und durch Aufklärung präventiv zu wirken.
Mhm. Man sieht ja schon, also du machst ziemlich viel, ziemlich viele Projekte, ja. Genau.
Ich bin jetzt arbeitssüchtig, wenn man so will. Nein.
Ja, genau.
Na, jetzt im gewissen Grad bestimmt schon. Also ich habe letztens noch behauptet, ich brauche Rausch in meinem Leben. Das ist ja genau auch das, was ich meine mit den Kampagnen. Wenn mir jetzt jemand sagt, oh ja, ein Leben ohne Rausch ist erstrebenswert, weil dann kannst du halt besser morgens aus dem Bett und besser funktionieren, dann würde ich halt sagen, oh mein Gott, ja, aber ich habe auch ein Leben. Ne? Mhm. Also ich brauche auch einfach Kitzel, ich brauche Herausforderungen, ich will was erleben. So, ich will auch Adrenalin. Und ich arbeite gerne und ich habe gern viel zu tun und ich muss immer auch ein bisschen auf mich aufpassen. Aber so what? Alles gut.
Ich habe noch 2 Fragen an dich und die vorletzte schließt quasi daran an. Du machst viel, du hast ganz viele Projekte in der Pipeline. Magst du ganz kurz noch erzählen, was so deine zukünftigen Projekte sind?
Ja, gern. Also zum einen eben möchte ich die Foundation weiter nach vorne bringen. Wir sind jetzt gerade erst dabei, so eine institutionelle Förderung zu beantragen sozusagen. Also bislang haben wir das alles ehrenamtlich gemacht, beziehungsweise auf Basis der Kleinaufträge sozusagen. Aber da kommt man nicht so weit mit. Also ist so weiter nach vorne, dann schreibe ich ja eben an diesem Buch über Computerspielabhängige. Und dann habe ich ja meine Tochter. Die ist natürlich auch das tollste und wichtigste Projekt von allem.
Genau, ja.
Und die ist quasi auch mit dafür verantwortlich. Also die Kombination aus Muttersein und sich mit Sucht beschäftigen hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich dann doch nochmal auch jetzt entschlossen habe, nochmal zu studieren, und zwar auf Grundschullehramt.
Wow, okay.
Also ich arbeite jetzt schon an der Schule 2 Tage die Woche und unterrichte Medienkompetenz. Und da geht es auch so ein bisschen, da geht es auch um gesellschaftliches Miteinander im Internet. Wie redet man miteinander? Was ist eigentlich Cybermobbing? Und was macht eigentlich so dieses Feedback, das schnelle Feedback, das wir in den sozialen Medien und so mit uns bekommen? Oder auch bei Spielen. Was macht das eigentlich mit Identitätsbildung und so? Und wenn man über Sucht redet, dann redet man zumeist, nicht immer, aber oft oder meistens entsteht die Sucht ja so im pubertären Alter.
Ja.
Redet man immer auch über das System, redet man immer über das System Familie, über das System Bildung. Und da geht es immer darum, hat mich jemand gesehen, hat mich jemand motiviert, hat mich jemand abgeholt, hat mir jemand zugehört. Und so in der Kombi hat das alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gerne mal da reingehen in dieses System.
Ja, schön, schön.
Genau, so. Ja, genau. Viele.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach vielen Projekten und vor allen Dingen nach vielen tollen, wertvollen und echt verfolgenswerten Projekten. Also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Ich komme noch einmal zurück zum Anfang, und da hast du es nämlich selber erwähnt. Deine eigene Suchtgeschichte und all das, was du im Laufe deines Lebens und deiner Arbeit gelernt hast über Sucht und was das jetzt bedeutet für dich persönlich als Mutter. Da möchte ich gerne noch einmal darauf zurückkommen, praktisch den Bogen zurück zum Anfang schließen. Du hast jetzt eine kleine Tochter und du hast diese Erfahrungen alle im Background. Was bedeutet das für dich?
Ja, natürlich in allererster Linie ganz viel Acht auf mein Kind zu geben und vor allen Dingen mein Kind so groß zu ziehen, dass es möglichst wenig Gefahr läuft, sich schnell oder auf Raten umzubringen.
Ja.
Und das ist aber keine einfach, weißt du, das Ding ist, man kann auch nicht sagen, wenn sie mit ihrem Kind das und das machen, dann ist es sicher, dass sie oder fast sicher, dass es keine Sucht entwickelt, weil jedes Kind anders ist. Das ist das ganz Entscheidende. Jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders. Ich sag mal ein Beispiel. Es gibt Familien, in denen ist es nicht so gut, wenn Kinder viel Kontakt zum Beispiel mit Fernsehen und Digitalmedien zu haben, weil sie eher dazu tendieren, dann vor der Kiste hängen zu bleiben oder sowas. Ja. Bei uns ist es so, mein Mann und ich, wir sind sehr digitale Menschen, und ich habe mir am Anfang viel Gedanken darum gemacht, was für eine Regeln ich schon frühzeitig zu Hause installiere, sozusagen für Endgeräte, und habe schnell gemerkt, wenn ich das zu krass gestalte, dann wird es auch unglaubwürdig, weil mein Mann und ich eben so digital sind. Und warum soll ich irgendwelche künstlichen Regelungen aufbauen, wenn wir selbst gar nicht so agieren?
Ja.
Stattdessen habe ich halt dann versucht, das so aufzubauen, dass es irgendwie Sinn macht für mein Kind. Also, dass es vor allen Dingen Inhalte mitbekommt, die eben irgendwie ihr irgendwas beibringen oder sie in einer bestimmten Art und Weise fördern oder fordern oder so. Und kontrolliert und geregelt, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, egal was, aber bei uns funktioniert das ganz gut. Sobald, wenn ich mal den Fernseher ausmache, wenn sie mal 15 Minuten geguckt hat, dann gibt es kein Geschrei, weil sie genau weiß, sie kann dann irgendwann wieder gucken.
Ja.
Genauso ist es auch mit der Ernährung zum Beispiel. Ich sage, ich mache jetzt mir nicht so viele Gedanken um Industriezucker, ja oder nein. Es gibt viele Eltern, die das tun. Und bei anderen Kindern mag das bestimmt auch richtig sein, weil sie vielleicht sonst nur Schokolade mampfen würden oder sowas. Und bei uns ist es halt so, dass wir als Eltern uns auch ausgewogen ernähren. Und sie automatisch, also sie sagt, so ist ja auch typisch in dem Alter, ne? Sie will immer das, was die Eltern machen.
Na klar.
Und dann ist sie halt eben auch, also gestern habe ich ihr ein Eis gegeben, weil ich so stolz darauf war, dass sie halt einen ganzen Teller mit Fisch und Spinat aufgegessen hat. Also komme ich als Mama und sage, hier, jetzt kriegst du auch noch ein Eis. So, also wie gesagt, das wäre aber vielleicht bei anderen Kindern ganz falsch, so die Herangehensweise. Und das ist halt das Schwierige. Man muss immer gucken, wie funktioniert mein Kind, wie kann ich mein Kind motivieren und abholen. Ja, und dann das Thema aber auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Also dieses wirklich diese bedingungslose Liebe, die ist schon sehr wichtig. Und das fängt zum Beispiel, finde ich, schon auch beim, es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff Terrible Two. Das heißt ja, so Kinder, die zwei sind, die haben dann diese Trotzphase. Und viele Eltern kommen dann ins Schimpfen und ins Erziehen. Und das finde ich zum Beispiel ganz schwierig. Also Erziehen ist natürlich schon grundsätzlich richtig, aber ich nenne das dann Willensbildungsphase, weil es ist ja toll, dass ein Kind einen eigenen Willen entwickelt. Und die sind aber vom Gehirn her, sage ich jetzt mal, und auch von den Fertigkeiten noch nicht ausgereift, um konstruktiv über Vor- und Nachteile eines Eises um Mitternacht zu diskutieren, ob sie jetzt gerade den Schnulli kaufen müssen oder nicht. Sondern wenn sie mal etwas blöd finden, dann geraten sie halt in Rage. Ja?
Ja.
Und in einem Erwachsenen will ich ja auch nicht seine Wut oder seine Traurigkeit verbieten. Das ist ja völlig ungesund.
Ja, ja.
Traurigkeit und Wut zu unterdrücken, weil sich das nicht gehört. Und so mache ich das mit meinem Kind auch nicht. Und ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass es merkt, da nimmt mich jemand wahr. Ne? Mhm. Und es ist in Ordnung, wenn ich mal traurig und mal sauer bin. Ne? Das heißt ja nicht, dass es das bekommen muss, was es haben will.
Genau.
Ja? Aber wenn man halt nicht bekommt, was man will, dann ist es nun mal auch blöd. So, und
das
so eine Sache. Also sie auch nicht anders haben zu wollen und zugleich aber irgendwie zu vermitteln, dass nicht immer alles so geht, wie sie das möchte.
Mhm. Schön. Stelle ich doch noch eine letzte Frage, einfach weil es mich interessiert. Sonja, würdest du sagen, du brauchtest deine eigene, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen blöd, Betroffenen-Geschichte, um heute das zu machen, was du machst?
Ja klar, gar keine Frage. Ich könnte nichts von dem, was ich mache, tun ohne diese Krankengeschichte. Also, und wäre auch nicht so, wie ich bin, ohne diese Krankengeschichte.
Mhm.
Das ist halt immer das, ja, also bei der Foundation haben wir auch letztes Wochenende hat man eine große Veranstaltung mit 300 Gästen und haben dann abends noch zusammengesessen und dann haben wir halt so gescherzt, haha, wir erzählen halt, Sucht ist so schlimm, aber wir verdienen gerade alle unser Geld damit.
Genau.
ja, ist ja auch so, aber auch nur, weil wir gesund geworden sind.
Genau.
Ne? Also darf man ja auch dabei nicht vergessen, sozusagen.
Genau.
Dieses Gesundwerden an sich ist ja schon für viele unmöglich. Viele werden ja auch nicht gesund.
Ja.
Aber ja klar, also wir könnten alle nicht die Bücher schreiben, nicht die Workshops geben, nicht den Menschen so zuhören, nicht so aufklären. Ja, hätten alle die Partner nicht, die wir haben, ohne diese Erkrankung, muss man ganz klar sagen.
Schwingt dann da so für dich so auch so eine gewisse, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber so eine Dankbarkeit mit, diese Geschichte gehabt zu haben, so genauso wie sie war, mit allen Tiefen, aber auch Höhen.
Also Demut nenne ich es jetzt einfach mal, ja.
Mhm.
Demut, also eines der wichtigsten Dinge, die ich einfach auch gelernt habe durch die Therapie, ist halt, dass alles eben, dass das Leben halt eben ganzheitlich ist.
Mhm.
Es gibt halt echt schlimme Krisen, es gibt aber auch viele Momente des Glücks. Vieles ist eine Phase, vieles ist vor allen Dingen auch eine Frage der Entwicklung und der Zeit. Und das Leben ist nicht, also wie gesagt, einer meiner Lieblingssprüche ist, Glück ist kein Ziel, Glück ist eine Art zu reisen. Also es ist eine Einstellungssache zu bestimmten Dingen.
Ja.
Einfach auch mal schlimme Dinge, aber negative Dinge auch zu akzeptieren oder mit bestimmten Dingen auch einfach Frieden zu schließen.
Ja.
So. Ja. Ja. Ich habe kürzlich Siddhartha gelesen von Hermann Hesse, war sehr bestätigend nochmal in dem Punkt. Also, der aber interessanterweise, das fand ich auch ganz spannend, dieser Siddhartha, der stellt sich allen Herausforderungen, der ist halt, wenn man so, Buddhist und stellt sich allen Herausforderungen, die sich Buddhisten in Extremformen so stellen können, also auch Askese, der steht zum Teil stundenlang in der Sonne, bis die Haut so verbrutzelt ist, dass sie eitert und so und hungert und lebt in Armut und also die nennen das ja dann quasi Eigentumslosigkeit und so. So, und eins schafft er nicht, nämlich sein Kind loslassen.
Mhm.
Und das fand ich dann auch nochmal so echt ganz spannend, ja? Wie stark diese Bindung zum Kind ist.
Ja. Sonja, ich danke dir für alles, also für alle deine Antworten.
Ich danke dir.
Genau, für die vielen Inspirationen, für die Arbeit, die du machst und auch noch in Zukunft machen wirst. Und ja, ich bin mir sicher, dass alle, die zuhören, was für sich draus ziehen können. Ich empfehle allen, deine Bücher zu lesen und ein bisschen zu verfolgen, was du machst, weil jetzt ich ganz persönlich finde, dass es ganz wertvolle Arbeit ist. Und ja, vielen herzlichen Dank dafür und für das Interview heute.
Ich danke dir. Ja.
Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.